Wir erzählen aber auch die Storys, wie wir sie erlebt haben, so. Ja. Ne? Und wir erzählen die Figuren, die wir erlebt haben. Und unsere Vorbilder waren halt eigentlich nie irgendwie Bruce Dickinson oder James Hetfield, sondern das waren die Jungs, mit denen wir aufgewachsen sind, so. Ne? Das, jetzt ist so ein bisschen so der Rick Rubin unter den Hörspielproduzenten, weißt du? Der sitzt, wow, hört die ganze Zeit, sagt nichts und dann sagt er: Alles klar, tausch mal komplett die Rollen. Alter, voll geil, dass du das ansprichst. Jetzt ist an der Zeit, ein großes Missverständnis aufzuklären.
Liebe Metal-Meute und herzlich willkommen zum Outcast. Ich begrüße wie gewohnt den guten alten Witchell. Hi Witchell, was geht?
Grüße deine Füße.
Und wir haben, ihr hört ihn schon kichern.
Ja, mal, kichern wieder
mal wieder ein Gast am Start und zwar Henning Heub. Hi Henning, wie geht's, wie steht's?
Schöne Grüße. Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Freue mich bei euch
das
zu sein
mich.
Hier, zumindest virtuell.
Genau. Henning, Motto ist heute Metal, Alter, Metal,
Alter.
Denn es geht um LB Steel, das erste Metal-Hörspiel. Hatten wir ja schon mal in einer Review und heute wollen wir ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die Brigade Steel Force, die gegen Verbrechen oder bei Verbrechen gegen den wahren Metal ermittelt. Ermitteln wir heute ein bisschen über die Hintergründe des Hörspiels.
Ehrlich, und ich
ja, er ist der Meister der Überleitung.
Ja, voll geil.
Und zum Einstieg ein paar Einstiegsfragen an dich, Henning, damit wir dich mal ein bisschen besser kennenlernen, kleines Profil von dir erstellen können. Würde ich einfach mal loslegen. Was war dein erstes und dein letztes Album, das du dir gekauft hast?
Sehr gute Frage. Also erstes hatte ich überhaupt kein Problem, ne? Das war Iron Maiden, Number of the Beast. Erste CD, muss ich sagen. Platte war tatsächlich Highway to Hell vom AC/DC. Letzte Platte, die ich mir gekauft habe.
Kann auch ein Hörspiel sein.
Das war tatsächlich auch die letzte Main. Die habe ich, ja, aber das ist die Sache mit, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, mit der Digitalisierung der Musik, ne, und dem was Haptisches zurückgeben und wieder, ja, ne, den guten alten Tonträger zu feiern, den man so vernachlässigt hat, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, darum. LB Steel gibt es ja auch als schöne Vinyl-CD.
Absolut, Doppelvinyl. Ja,
Doppelvinyl. Genau, machen wir erstmal weiter. Was war dein erstes und dein letztes Konzert?
Erste Konzert war Running Wild in Münster, war das? Halle Gartlage mit Gravedigger im Vorprogramm. Das war der Megahammer. Da hat uns doch die Eltern von meinem Kumpel haben uns dann auch hingefahren, weil wir noch nicht volljährig waren und noch nicht Auto fahren durften. Waren viel zu früh da, haben wir mega abgefeiert. Das war absoluter Oberhammer. So echt erste Reihe direkt, ne? Erstes Metal-Konzert. War total geil.
Sehr geil.
Und das letzte war jetzt, Metal Hammer Paradise. Damit war ich da auf dem Festival, da haben wir auch mit LB Steel, haben wir mit der Metal Hammer Redaktion abgegangen und habe ich mir den ganzen Bands da angeguckt. Und der Drummer, der mit uns unterwegs ist, jetzt auch auf der Tour war mit LB Steel, der Gerrit Lamm, war da auch als Tourmanager von Orden Ogan. Also da waren ein paar, es war ein lustiges Zusammentreffen mit vielen alten Bekannten, vielen guten Freunden. Und ja, das war jetzt Metal Hammer Paradise. Das war sehr spaßig.
Sehr cool. Die drei Fragezeichen oder John Sinclair?
Larry Brand, muss ich Larry Brand sagen. Larry Brand. Also echt, das war für mich, war Larry Brand der absolute Chef im Ring. So, ne? Drei Fragezeichen, super cool. Ist Nils auf jeden Fall auch der Master drin. So, ne? Und John Sinclair auch voll geil. Aber Larry Brand hatte für mich immer diese, das war noch mehr Action, das war noch mehr Hollywood. Alter, Marotsch, der Vampirkiller, habe ich mir in die Hosen geschissen. Und meine Lieblingsfolge, der Dämon mit den toten Augen. Es war für mich immer am geilsten geschrieben. Also die geilsten Storys, so die geilste Heldenfigur. Ja, Larry Brand, das ist mein Lieblingshörspiel.
Genau, da habe ich gar nicht so auf dem Schirm, sage ich mal. Aber werde
ja,
ich
muss ja reinziehen. Nachdenken. Die alten vorher. Also die haben neu aufgelegt. Das habe ich dann nicht mehr so verfolgt. Aber die alten Sachen, ist der Megahammer. Also die ersten 8 Folgen oder was das war. Mit Ivan Konjerejev, das war seine rechte Hand. Okay. Voll geil.
Sehr cool. Dann Kiss oder Dio?
Dio, ja. Also nichts gegen Kiss, ich liebe Kiss. Aber Dio ist für mich der allergrößte. Ne? Also was da an Stimme kommt, was da an Persönlichkeit kommt und auch an persönlichen Erfahrungen. Ich habe ihn, das war noch mit Heaven and Hell, einer seiner letzten Shows auf dem Wacken. Da hatte ich das Glück, mal Backstage bei Wacken dabei sein zu dürfen.
Ach, siehst du, da waren wir auch.
Ja, voll geil.
Nicht Backstage, aber.
Ja. Nee, Backstage nicht, aber wir waren da.
Ich stand oben mit dem Thomas Kupfer vom Rockhard und noch in einem anderen, so einem Pressesprecher, der da mit unterwegs war. Zu dritt standen wir da und haben ihn gesehen noch. Und als er abging von der Bühne, guckte Dio zu uns hoch und machte hier die Metal-Forke, und ich bin, also, es war schon sehr bewegend, so. Und da wussten wir noch nicht, dass er sterben wird, so. Und trotzdem war das ein sehr, sehr bewegender Abend, so. Also, Dio steht für mich ganz, ganz oben.
Sehr geil.
Ja.
Sehr gut. Dann Kutte waschen und bügeln oder den Pit überlassen.
Das ist geil, das hat mich gefreut. Das hast du ja auch mal so rausgestellt, als Alter, keiner bügelt seine Kutte. Und das ist auch der Witz an der Nummer. Ne? Also eigentlich ist, muss man vielleicht vorwegnehmen, es werden ja vielleicht noch nicht alle die Folge gehört haben. Aber es ist ein Zitat aus unserer Folge, Die Geschöpfe der Nacht. Da sagt Drago einmal, Mann, ihr habt doch schon meine Kutte gebügelt. ja, das war ein schöner Diss, Alter. Den habe ich gerne gehört von dir. Also Kutten bügelt man natürlich dazu nicht. Und, ja, deshalb, das ist natürlich ein Spruch von Drago. Also natürlich bügelt man nicht seine Kutte, sondern die wird mit Bier eingeweiht und dann nie wieder gewaschen. So.
Genau, so muss das nämlich sein.
Ja.
Solo oder Riff?
Sehr gute Frage. Riff, ich würde schon sagen Riff. Mich kriegen eher Rhythmen so. Also klar, ein geiles Solo ist nicht zu unterschätzen, aber wer mit einfachen Mitteln Monster-Riff schreibt, ist in meinen Augen der King. Insofern Riff.
Sehr gut. Bester Drink ever, mit oder ohne Alkohol?
Bester Drink ever. Also ich trinke am liebsten einen schönen Whisky Single Malt pur. So, das finde ich mega geil. Aber also ein eiskaltes Pilz ist für mich eigentlich das Wichtigste. So. Ja. Nils würde jetzt ganz klar sagen, Jack Daniels Cola, aber für mich wäre es Whisky pur und ein kaltes Pilz.
Irischer oder schottischer?
Nee, schottisch, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Also vorher bin ich auch schon ewig. Ne? Mein Vater mich irgendwann, das war Ende der 90er, da war ich gerade volljährig, der hatte mir zu Weihnachten mal eine Flasche Single Malt geschenkt und die habe ich aufgemacht und wusste gar nicht, was hier jetzt los ist. Das ist völlig geil. Also gerade die rauchigen Dinger mag ich sehr gerne. Ja,
warst du auch direkt von Anfang an geflasht und hast gewusst, dass es deins oder was?
Ja, voll. Bevor der ganze Hype losging jetzt, ne? Also Ewigkeiten. Hatte immer irgendwie eine Pulle guten Whisky, hatte ich immer zu Hause stehen und ab und zu mal beigegangen, so hab das immer sehr zelebriert, fand ich immer geil, so, ne, wie eine gute Metal-Platte, ein guter Whisky im Glas, das ist was zu genießen.
Nicht alt.
So.
Ja. Nee. Genau. Sehr gut. Genau, dann haben wir dich schon mal so einen kleinen Abriss von dir gehabt. Finde ich gut. Genau, mal kurz zu dir. Du schreibst ja eher für TV-Formate wie so Soko Köln, alles was zählt. Hast jetzt aber auch schon gesagt, dass du auch schon vor 15, 20 Jahren, sage ich mal, auch in der Metal-Szene aktiv warst, auch so Backstage schon warst. Da hat sich die Frage eigentlich für mich schon ein bisschen erledigt gehabt. Warum eigentlich jetzt ein Metal-Hörspiel oder was bedeutet Metal für dich allgemein? Aber kannst ja vielleicht doch nochmal drauf eingehen. Was ist Metal für dich?
Metal war immer da für mich. Das ist vor allen Dingen die Jugend, ne, das hat mich total geprägt. Also das, wie man aufwächst, ne, das prägt einem, egal ob das für die eine ist das Fußball oder Kegeln, scheißegal, ne, irgendwelche Hobbys. Und Metal war für uns, muss ich sagen, weil wir eine recht große Clique waren, das war immer die Lebenseinstellung. Ne? Also wir sind zu Konzerten gefahren, haben es aufs Wochenende gewartet, um in die Metal-Disco in Bielefeld zu gehen. Wir sind ne, mit, was ich eben schon erzählt habe, diese Fahrten zu den Konzerten, noch bevor man einen Führerschein hatte, so, das sind so prägende Erinnerungen, ne? Oder Dynamo 95, ne? Wie wir da das gemanagt haben, da hinzukommen, so, ne? Wir alle mit 15, 16 so und dann der Disco waren ein paar Jungs, die uns mitgenommen haben im Ort, dann sind wir da nach Holland rübergeknallt, hatten nur einen Container Bier, ein Toastbrot und eine Salami dabei irgendwie für 3 Tage und
hat früher gereicht.
So, und haben uns mit, so und ja, morgens halt, scheiße Zähne putzen mit Bier halt so, ne? Also da war alles scheißegal so und man hat diesen unfassbaren Zusammenhalt gehabt und ich habe die Musik immer geliebt. Ne? Also ich war auch offen in allem, sag ich mal, Sparten des Metals. Ne? Es klar ging das los mit Maiden und oder davor sogar noch mit AC/DC, so um sich ranzutasten. Mein Bruder hat dann irgendwann mal die Number of the Beast mir vorgespielt. Das, wie gesagt, das war dann auch die erste Platte, die ich mir selber von meiner Kohle gekauft habe. Ne, das war für mich eine absolute Offenbarung so, ne? Und das war aber fast noch so, ja, das waren fast noch so Kindergeburtstage, ne? Also da wurde gar noch nichts getrunken und trotzdem waren wir schon zum Metal am Abhängen. Also so sind wir aufgewachsen. Das hat mich am meisten geprägt. Und Hörspiele und Metal, das sind beides Sachen, wo große Abenteuer erzählt werden. Ne? Und Metal war auch für mich immer auch was wie Manowar, das waren halt epische Abenteuer, die in deiner Birne abgehen, wenn du dir das anhörst. So, ne? Und
ja, das scheinbar, wenn man sich die Cover anguckt, spinnt man sich ja gerade, finde ich, bei Manowar so eine Geschichte im Hinterkopf. Wo ziehen die jetzt und welche Schlacht ziehen die jetzt oder was machen die eigentlich so?
Absolut, ey. Das Cover-Artwork, ne, klar, Manowar, aber vor allen Dingen auch Maiden und ne, und eigentlich bei jeder, fast jeder Metal-Band, ne, absolut wichtig, ne? Cannibal Corpse wären auch nicht Cannibal Corpse, wenn die nicht ihr sehr spezielles Cover-Artwork hätten.
Auch wieder mal,
ja, voll. So, und ich, das habe ich auch geliebt. Also Death Metal-Phase in 90ern, ne, wo dann alle anfingen, über Metal ist tot, das war für mich eigentlich die geilste Phase, so, ne, weil das alles mehr in den Underground ging. Und ich habe immer Death Metal geliebt und und das war so in den 90ern war ich auch sehr aktiv so. Und das ist immer geblieben. Ne? Das ist, hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Es war nicht mehr ganz so der Lebensmittelpunkt.
Ja, genau. Es war Metal war ja auch nie weg, sozusagen. Es war halt nur nicht mehr so im Mainstream, sage ich mal. In den,
und jetzt gerade haben wir das Gefühl, Alter, Metal ist angesagter denn je, so, das ist ja Wahnsinn. Ja. So, ne? Die Kids laufen wieder rum mit Fukuhila Oliver und so haben Kutten auch wieder an und so, ne, ist voll geil, so, freue ich mir den Arsch weg, so, ne, wenn ich mir auch angucke, wer da alles kommt zu unseren Shows und auch die Kleinen, hab selber zwei Söhne, ne, die sind jetzt 10 und 7 und die lieben auch Metal, so, ne, und ich forciere das auch bewusst nicht, so, hab Angst, dass sie das dann uncool finden, so,
okay.
Aber wenn wir lange Autofahrten haben, jetzt gerade hänge ich ja auch in Köln ab, so, weil wir hier nochmal was aufnehmen, und so lange Autofahrt, das genieße ich dann, denn so, ja, von Metallica, Maiden, Pantera, so irgendwie die ganzen Highlights so zu zeigen und zu gucken, wie sie reagieren, das ist schon geil, so, und dann merkst du auch wieder, ja, super, Energie, ne, also du merkst, gerade der Jüngste, der spielt auch Schlagzeug jetzt seit einem Jahr, der liebt das besonders, ne, und das muss dann schon hart sein für ihn, ne, aber auch klar, so Sachen wie Rage Against the Machine oder sowas, ne, was sofort ins Ohr geht, was sofort einen Rhythmus hat, das ist für die Jungs dann auch total geil. Und das freut mich so, ne, dass ich den Metal, der ist mir immer geblieben so, der war immer da, den können wir jetzt mal so richtig aufleben lassen, jetzt und ich, durch das Hörspiel jetzt so, ne, und ja, nimmt man so die ganze Familie mit irgendwie.
Ja, sehr geil. Warst du auch in Bands oder so aktiv? Oder?
Ja, nichts, was ihr kennen werdet, aber ich bin in Bielefeld war ich aktiv, da hatte ich ein paar Bands, so Interdiction, da waren wir viel mit unterwegs, so Ende der 90er, das war total geil, das war echt super, Jungs. Also, schöne Grüße, falls einer von denen sich mal hier noch in einem Podcast verirrt.
Schau.
Das war eine auch total geile Zeit. Haben wir viel gespielt. So im Ruhrgebiet, bei uns in der Ecke, dann Osnabrück da die Ecke. Da waren so Sudden Death. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aus Ibbenbüren, so eine Death Metal Band, mit denen haben wir öfter gespielt. Aber echt tiefster Underground. Morbus. Und danach waren, ja, habe ich lange mit meinen Jungs, offiziell gibt es uns eigentlich noch, Ewing Oil. Und da war Nils auch lange Schlagzeuger, mit dem ich jetzt das Hörspiel ja mache. Und das ist echt so eine sehr eingeschworene Freundschaft mit
genau, ihr kennt euch auch schon ewig, denn sozusagen.
Ewig. Du, Nils. Ja, Kindergarten fast schon, ne? Also gleicher Vorort von Bielefeld aufgewachsen, ne? Und kennen uns von Kindesbeinen an, so, ne? Und sind wirklich seit Teenagerzeit so sehr, sehr eng befreundet. Machen wahnsinnig viel zusammen. Ja, das ist schon geil, wenn man so ein Projekt zusammen dann nochmal hat in unserem Alter.
Oh. Seid ihr noch jung?
Wir fühlen uns auf jeden Fall jung. Ja.
So muss das sein. Seid ihr denn auch so ein bisschen, oder gibt es reale Personen als Vorlage für die Charaktere im Hörspiel?
Absolut. Ja.
Das muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, wer da drauf fußt, oder wissen die viele Personen das schon?
Ja, die Personen wissen das schon. So, also ich glaube, das ist auch so, das, oder zumindest hoffen wir, dass das auch der Grund ist, warum das so gut ankommt. Ne? Dass gerade Also wir merken, es kommt auch gut an für Leute, die jetzt nicht so primär auf Metal stehen, ne, weil die die Geschichte gut finden und gerade die Live-Tour jetzt auch besucht haben und das irgendwie was ist, was sie so noch nicht kennen, die Kombination, die wir da machen. Aber das Hörspiel für Leute, die Metal kennen und mit Metal aufgewachsen sind, da kommt schon oft sowas so, ah geil, so war das früher, ne, und so ist das. Und wir denken immer nur so, ja, wir erzählen aber auch die Stories, wie wir sie erlebt haben. So, ja, ne? Und ja. Wir erzählen die Figuren, die wir erlebt haben. Und unsere Vorbilder waren halt war eigentlich nie irgendwie Bruce Dickinson oder James Hetfield, sondern das waren die Jungs, mit denen wir aufgewachsen sind. So, ne? Das waren unsere Vorbilder eigentlich. So, ne? Das waren die geilen Säue, so, ne? die ein paar Jahre älter, die das so vorgelebt haben.
Zu denen man dann damals aufgeblickt hat, die einem das so ein bisschen näher gebracht haben. Alles.
Ja, und das ist jetzt ein Denkmal für die. So, ne? Weil das ist so, wir erzählen deren Geschichte, so wie wir die gesehen haben, ne? Und wie wir das erlebt haben, mit denen zusammen auch. Ne? Und deshalb ja, auf jeden Fall. Es gibt wahre Vorbilder für die Brigade Steel Force.
Auch für Klötenklaus?
Auch für Klötenklaus!
weil den sprichst du ja. Warst du damals der Böse, genau. Oder?
Ja, ich muss. Ich bin der Einzige da, der Schauspieler ist, deshalb muss ich den Bösen übernehmen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also in der Runde, das sind natürlich alles professionelle Sprecher, also da spricht dich keiner selber. Das bin ich als Klötenklaus. Das ist durch Nils gekommen, so. Der hat die Figur entwickelt, ne. Wir haben uns bepisst vor Lachen, ne. Der hat mich dann halt immer so genannt aus Scheiß und ja, dass wir euch denken können, ist ja eh alles aus so einer Schnapsidee entstanden, ne. Also es war halt, Nils kam an und meinte, ne, ich will das machen, so. Ich will das für die Jungs machen und ich will so ein Hörspiel jetzt machen und dann haben wir angefangen. Das hat total Bock gemacht und dann kam eigentlich von außen immer mehr, ihr müsst das weitermachen, so. Das ist cool und sowas gibt's noch nicht. Und das ist so gut angekommen, dass wir irgendwie den Punkt verpasst haben, damit aufzuhören. Und dann gesagt, oh, ja, gut, Alter, jetzt geht's halt nur noch nach vorne. Und und dann bin ich so in diesen Klötenklaus so reingestolpert. Aber die Figur ist komplett auf Nils Almis gewachsen. So.
Das okay.
Ist, und der ist auch rigoros, ne? Wenn ich da anfange, zu rumpelstilzielmäßig oder albern zu werden, ne? Das geht gar nicht so, ne? Also, weil der Name ist schon so albern, der Typ muss
knallhart sein.
Beinhart sein, so, ne? Das ist, da gibt's kein Vertun, so. Und, nein, das macht großen Spaß. Ne? Also, Klötenklaus freue ich mich immer sehr drauf, wenn ich da wieder ein paar Sätze ansprechen darf. Hab ich jetzt auch gerade gemacht für die neue Folge. Da hat er auch wieder einen schönen Auftritt.
Na, das, der Widersacher wird ja dann wahrscheinlich, Klötenklaus wird ja wahrscheinlich in jeder Folge dann irgendwo vorkommen, oder?
Mal sehen, was mit ihm passiert in der neuen Folge. Man weiß es noch nicht.
Ja, ja. Ja, genau. Aber wie du meintest, ihr habt ja generell professionelle Sprecher. Also gehen wir mal die Steel Force durch mit LB Steel, der gesprochen wird von Bernd Egger, der ja auch die neue Stimme von Arnie macht zum Beispiel.
Ja, yeah,
oder
genau. Auch viele andere natürlich. Ne? Aber von Arnold kennt man ihn natürlich am meisten. Ja, ich habe ihn das erste Mal ist er mir sehr, sehr positiv aufgefallen, haben meine Jungs den animierten Spider-Man geguckt. Dieser Amazing Spider, keine Ahnung, die haben ja alle irgendwie, ne? Aber das ist ein animierter, der letzte, der jetzt sehr gehypt wurde, und da spricht er den Vater von Spider-Man. Und dann dachte ich, Alter, geiler. Genau,
das hatte ich auch gerade überlegt, wo du Spider-Man gesagt hast, ob es der Vater der Polizist war.
Genau, der Polizist, den hat auch Bernd gesprochen. Super geiler Typ so und auch Metal, ne? Also wir haben ihn gegoogelt, so, weil die Stimme so geil fand. Erste Bild, was ich von ihm gefunden habe, war Doropesh-Shirt hat er angehabt.
Ja, ich dachte, halt
boah, geil, den, das ist er, den müssen wir unbedingt
das passt kriegen. Perfekt.
So. Ja, das passt super. Ja.
Sehr cool. Also war das denn auch so, gerade bei ihm oder auch bei anderen Sprechern, da habt ihr die Stimme im Ohr gehabt und habt ihr gesagt, hier, die passen rein. Die habt ihr vorher nicht gekannt, sondern einfach den angefragt, habt das Projekt vorgestellt.
Also bei Bernd war das so, bei Rainer, dem der Erzähler ist, Rainer Schöne,
der Erzähler von Rainer Schöne,
unfassbar erfahrener, unfassbar geiler Mensch-Typ, Künstler, was auch immer. Ne? Also wenn der den Mund aufmacht, das ist Wahnsinn, ne? Wie der seine Stimme als Instrument nutzt. Die haben wir angefragt und den Björn, der den Schaletti spricht, und den Steffen Lehmann, der den Drago spricht, die kenne ich. Also da haben wir sehr lange auch nach den richtigen Stimmen gesucht, haben uns wahnsinnig viel angehört, Nils und ich. Und die beiden habe ich ihnen vorgeschlagen, weil ich die sehr, sehr schätze. Also Björn ist ein unfassbar geiler Komödiant, so, der hat einfach ein unfassbar geiles Timing und so einen geilen Ton auch in der Stimme. Der schafft das total intelligent und total dumm gleichzeitig zu klingen, was für die Rolle Schaletti-Dinke war halt wahnsinnig geil ist. Und Steffen ist für mich ein unfassbar guter Schauspieler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, den ich auch noch kenne von damals von der Schauspielschule, seinen Weg immer verfolgt habe und das immer geil fand, was er gemacht hat. Und auch wusste, der passt perfekt zu Drago. Ne? Und Drago ist so das Herz der Clique, ne? Der nicht so viel denkt, sondern eher macht, ne? Und ja, eher drauf, so. Ja. Drauf, ja, so, genau. Ne? Metal, Alter, Metal! Ja, und weil du das jetzt erwähnt hast, das ist schon ein paar Mal gekommen, das war, also ich habe zwar im Drehbuch geschrieben, aber das war echt magisch, als das passiert ist, so, ne? Als wir ihn aufgenommen haben für die Folge und Nils dann auch, wir machen das zusammen, Nils und ich eine Regie zusammen, und ich achte dann immer mehr so auf das Spielerische, ne? Und auf das Technische, und Nils hat immer so, jetzt ist so ein bisschen so der Rick Rubin unter den Hörspielproduzenten, weißt du, der sitzt, oh, hört die ganze Zeit, sagt nichts und dann sagt er, alles klar, tausch mal komplett die Rollen. So, also der macht auf einmal, stellt er alles auf den Kopf und das sind aber dann genau die richtigen Sachen, die dann kommen. So, ne? Ja. Und so war das bei Drago auch, an der Stelle hat er ihn so gekitzelt und dann auch nochmal gesagt, ey, jetzt steh mal auf, hau dir auf die Brust, komm mal rein und dann machst du einfach mal so richtig aus dem Bauch Metal, alter Metal. Ja, und dann hat er das Ding da abgeliefert, den Take, und wir lagen unterm Tisch so. Und wir dachten, ja, Alter, wie geil ist das denn so? Ja. Und das sind schöne Erinnerungen an die Aufnahmen. So. Und das ist echt was geblieben ist, was dann ja auch genommen ist. Und das wird gerne zitiert auch aus der Folge. Ne? Das ist so.
Ja, kurz, knackig und bringt es halt auf den Punkt.
Das ist so der Schlachtruf sozusagen.
Das ist der Schlachtruf sozusagen, ja, ja. Das ist eher so, dass bei dem Live-Hörspiel kommt er nicht und dann kommen die Leute nachher zum Match und sagen, ey, wieso hat der nicht Mittelalter Metal gerufen?
Ja, ja, und wieso nicht?
Ja, weil das Live-Hörspiel ist vorher entstanden. Ne? Also der Heilige Taucher ist quasi Folge 0. Die ist ja konzipiert wirklich nur, um live zu laufen. Die gibt es auch nicht auf CD und auf LP, sondern die ist rein für die Live-Show geschrieben und produziert worden. Ne, weil das auch das Zusammenspiel von Musik und Hörspiel ist nochmal auf einer anderen Ebene als bei dem reinen Hörspiel, ne, wo die Musik ja eher wie so ein Soundtrack dann immer wieder läuft, die auch komplett von uns komponiert ist. Guido Wehmeyer, der mit mir zusammen die Musik macht. Und bei dem Live-Hörspiel covern wir ja auch sehr viel. Da ist, ne, wie man sich denken kann, wenn das Ding Heiliger Taucher heißt, das ist ja mit Sicherheit auch viel mit Dio zu tun.
Wird Killswitch Engage gecovert?
Nee. Auch geil, ja. Aber Docken und In Flames, also das sind schon einiges, was wir da auch mit haben. Ne? So, also auch AC/DC, auch Klassiker.
Beim Live, klar, die Musik im Vordergrund, ihr, und jetzt spielt ihr noch ganze Songs runter, die dann sozusagen sich mit dem Hörspiel ergänzen, oder wie genau, stellt man sich das?
Genau, es bedingt sich gegenseitig, ne? Also da ist die Musik noch viel mehr Teil der Handlung. Also die Jungs reden über einen Song, fahren im Auto und sagen, Alter, Alter! Und dann dreht er die Musik auf und dann spielt die Band den Song aber, ne? Und du hörst die Stimmen trotzdem drüber, ne? Weil das ganze Hörspiel bei der Live-Show, wir machen es halt nicht mit Sprechern, ganz bewusst nicht. Wir haben versucht, was Neues auf die Beine zu stellen. Das heißt, du hast keine Sprecher auf der Bühne, die was lesen, sondern das Hörspiel kommt komplett vom Band. Und die Band steht live auf der Bühne so und spielt die Musik. Und dann haben wir einen Vorhang, der durchsichtig ist, wo drauf projiziert wird, die Band steht dahinter. Das heißt, wenn die Band beleuchtet wird, siehst du die Band durch den Vorhang durch. Wenn vorne Grafiken, wir haben eben drüber gesprochen, ne, wie wichtig beim Metal das Cover-Artwork ist, das macht bei uns der Axel Herrmann. Und das wird dann vorne drauf projiziert, zum Teil kleine Filme, zum Teil kleine Animationen, zum Teil auch wirklich nur das Cover-Artwork. Und mit diesen Ebenen spielen wir so. Ne? Und deshalb ist das ein ganz anderes Konzept als Geschöpfe der Nacht, was jetzt das reine Hörspiel ist, was es auch auf CD, auf Platte und auch als Download überall zu kaufen gibt. Sei euch sehr ans Herz gelegt, ne, wer jetzt zuhört. und natürlich gerne auch wieder im Herbst, ne, da seid ihr beide natürlich auch herzlich eingeladen, wenn wir in Berlin spielen.
Genau.
Euch dann die Live-Show mal anzugucken.
Ihr macht ja jetzt gerade kurz eine Pause. Live-Show, wie viele Gigs habt ihr jetzt hinter euch? 15 oder sowas?
Ja, ich sage immer 19, aber ich glaube, so viel waren es gar nicht. ja, aber sowas. Irgendwas zwischen 15 und 19. Ja, also auf jeden Fall, es war total geil. Gut.
Ist das denn bestuhlt oder stehen die Leute wie auf einem regulären Konzert?
Es ist bestuhlt. So, es ist wirklich, also ich sag mal, für einen Heavy Metal Fan ist es halt, ey, geil, mal ein Theaterabend, ne? Und für einen Theatermenschen,
wo auch viele,
genau, die sagen dann, Alter, geil, ist ein Heavy Metal Konzert, so. Also es ist wirklich ein Hybrid aus vielen verschiedenen Show-Elementen, so. Und jetzt können wir sagen, nach so vielen Shows, also wie gesagt, 15 bis 19 Shows, können wir sagen, es funktioniert echt super. Also wir sind total happy mit den Reaktionen, die da zu uns kommen. Nachher so am Merchstand, ne, wenn man so ein bisschen ins Reden kommt. Aber ihr werdet es ja auch nicht
so ein paar Ausschnitte hatte ich mir angeguckt. Genau, also in Berlin sind wir auf jeden Fall dann dabei. Das geil, machen wir, haben wir schon im Kalender fett markiert. Ja, sehr und schön. Genau, vor Ort kaufe ich mir dann auch Merch und alles. Ja, geil. Und ihr solltet das nämlich auch machen, denn genau Ende Oktober bis Ende November, so einen ganzen Monat, ein bisschen mehr, seid ihr denn nochmal in der Republik unterwegs, also wirklich eigentlich überall, ja. Vom Norden bis in den Süden. Ich sehe gerade hier Balingen, aber auch Rostock, Leipzig, Berlin.
Hannover.
Da kriegt er schon ordentlich Kilometer runter auf jeden Fall.
Hannover, genau, ja. Und das wird verschoben, genau. Das in München-Gladbach sind wir auch nochmal und in Stade, ne, also auch für Hamburger nochmal. Und das war auch eine geile Show. Ja, super. Also die Resonanz war geil, die Shows waren geil. Für uns war das eine absolute Reise, ne, das mitzuerleben auch, ne, wenn du das von null planst, mit einem leeren Blatt Papier startest und dann stehst du da irgendwann hinten im Publikum, ne, mit irgendwie 300 Leuten, die da sitzen und guckst dir das Ding an, das ist schon Wahnsinn, ne, Gänsepelle Deluxe, so, ne, also richtig, richtig geil, so, das freut uns total, dass das so gut angenommen wird.
Ja, und das ist ja auch komplett was Neues.
Nils ist dann hinten am Schlagzeug?
Genau, ja. Nils spielt jetzt live, der Gerrit Lamm, ne, der bei früher bei Xandria, jetzt bei Catalyst Crime spielt. Der hat die ersten 10 Shows gespielt und dann ist Nils wieder eingestiegen am Schlagzeug und spielt im Herbst jetzt auch die Shows. Ja, ja, genau. Nils ist Vollblut-Schlagzeuger und Hörspiel-Enthusiast, wie man merkt. Ja, ja, ja. Ja, von dem auch echt viel ganz, ganz liebe Grüße. Ne? Also der hat es auch sehr gefeiert, euren Podcast und hört sich das mit Sicherheit. Ne, Nils, wenn du zuhörst, wie muss nach Florida. Genieß die Sonne. Genau,
schönen Gruß.
Ja. Du darfst denn bei den Live-Shows, bist du quasi mehr im Hintergrund, guckst dir das an und schaust, dass alles läuft. Oder was ist denn deine Aufgabe?
Genau, so Arndt-Regie jetzt am in die ersten Tour-Teil haben wir halt echt wahnsinnig viel gemacht, ne, weil wir, wie gesagt, du fängst bei Null an, du musst erstmal alles machen. Wir waren die Ersten in der Halle und die Letzten gegangen sind, haben alles aufgebaut, abgebaut. Also war wahnsinnig viel zu tun. Merch habe ich dann noch mitgemacht. Also wir hatten zwar überall dann die Hilfe, ne, und haben jetzt auch mittlerweile ein richtig geiles Team da zusammen. Also auch Sound und Licht, super Leute, top. Das ist echt ein geiles Team zusammen und die Musiker sowieso. Also das ist schon eine richtig geile Reisegruppe so. Ne? Und wir werden im Herbst jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen aufstocken. So und haben jetzt so gelernt so aus den ersten Shows. Und ja, das ist total geil. Also ich war dann auch auf der Bühne, habe die Vorhänge auf und zugezogen, ne, und so alles, was halt so anfällt, ne?
Ja. Und das ja, ist schon geil. Muss ich auch erstmal einspielen.
Absolut, ja.
Wer was wie macht und
ja. Ja, und auch erstmal gucken, wie es läuft, ne? Auch finanziell ist das natürlich alles ein riesen Ding so, ne, für uns. Und klar, was du erstmal selber machen kannst, machst du selber. Versuchst dir deine Sporen zu verdienen und hoffst am Anfang, bist du auch gespannt, kommen genug Leute, wie finden die Leute das, empfehlen die das weiter und jetzt merkt man halt, ja geil, so, die finden es gut, sie kommen wieder, ne, da waren schon Leute dabei, die sind zum zweiten, zum dritten Mal gekommen oder andere Leute, die gesagt haben, so, ey, hier war in Bremerhaven oder in Wilhelmshaven war jemand, waren dann in Bremen da, haben das empfohlen, ne, besonders unbedingt angucken so und das ist halt geil, so, ne, die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, klar, darauf geht es im Endeffekt hinaus, ja.
Ja.
Und es ist ja auch mal was komplett anderes. Also wir waren ja auch schon auf, weiß ich gar nicht, wie viel, also gerade Gandhi war ja schon auf mindestens 1000 Konzerten und das ist halt mal was anderes. Was hatten wir denn mal? Wir hatten mal ein Konzert im Planetarium bei dem Nation Deface. Das war auch ganz cool. Und das ist jetzt nochmal eine neue Ebene. Und das ist einfach mal cool, das Rad mal komplett neu zu erfinden und mal was anderes zu machen.
Ja, danke, weil das freut uns eigentlich immer am meisten, wenn das auch mal kommt und man merkt, dass die Leute auch Bock haben drauf. Ne? Also eine Verbindung aus Entertainment und Metal. Ne? Und klar, es gibt dann so Filme wie Tenacious D oder so. Ich aber denke, geht dann aber mehr so ins Alberne. Ne? So, also da
wir wollen gibt halt auch so Sachen, die, sag ich mal, mehr ins Operettmäßige, Theatermäßige gehen oder sowas. Aber bei euch ist ja dann klar, man kann schon ein bisschen mit Theater auch vergleichen, aber es ist ja trotzdem noch der Fokus. Das ist irgendwie doch nochmal anders, sage ich mal.
Ist anders. Das ist eher was Bodenständigeres so, ne? Und es soll gute Unterhaltung sein, so, ne? Und es ist halt, Ne, es ist eine Mischung aus Konzert und natürlich hat es irgendwie Theaterelemente, aber da sind ja keine Schauspieler auf der Bühne, die irgendwas spielen, genau. Ne, sondern die Band steht auf der Bühne und spielt. So, und das Hörspiel, es ist genau wie bei einem Film, es ist halt fertig produziert und das hat auch einen Sinn so. Ne? Also wir feilen da an jedem Take und das macht so einen Spaß, dieses Hörspiel zu produzieren. So, und das wird dann halt da abgefeuert an dem Abend und die Band spielt halt live dazu. Und das gibt's so in der Form noch nicht so, ne?
Da fällt mir gerade ein, hat Nils sich da bei Disney ein Konzert inspirieren lassen?
Ja, also Disney ist mit Sicherheit eine sehr große Inspiration für ihn, weil er sieht da halt sehr viel, wie man professionell geile Shows macht und wie man mit Lichteffekten gut umgeht, so, ne? Mhm. Also der hat da ganz, ganz viel von seinen Erfahrungen einfließen lassen. Ne? Und gerade das Visuelle, der hat mir das am Anfang erklärt, hier durchsichtiger Vorhang und dann machen wir nichts. Das mit meinem Spatzen überhaupt nicht verstanden, was er da vorhat. Und dann hat er so ein kleines Video gebaut, ne? Aber wirklich nur so alles, nur so ein bisschen animiert oder so imitiert. Ey, pass mal auf, so. Dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich erstmal kapiert, was er da eigentlich vorhat. So, und dachte mir, ach geil, so, ne? Und deshalb ist das im Vorfeld auch immer so theoretisch, wenn, ja, erzählt doch mal, was macht ihr denn da? Und ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit der Blumen Group, ne? Nicht, dass das ist was völlig anderes, aber auch da war das am Anfang, wenn er einfach nur gesagt hätte, ja, da sind da Typen, die malen sich blau an und trommeln auf Eimern rum, hätte auch jeder gesagt, ja, was soll das denn sein, so, ne? Und das ist halt auch sehr unterhaltsam geworden, ne? Und ja, das ist für uns auch so die Sache, ja, guckt's euch an, so, ne? Es ist, man kann immer viel drüber reden, aber man muss es erlebt haben.
Man muss es live erlebt haben, ja.
Ja, man muss es live erleben. Gerade Metal muss man live erleben.
Sehr geil. Wie lange braucht ihr so, wenn ihr so sagt, so eine Folge mit Skript schreiben und aufnehmen? Wie lange ist da so der Prozess?
Ja, wir haben ja den großen Luxus und die große Bürde gleichzeitig, dass wir das alles selber machen. Ne? Also wir haben kein Label, wir haben kein finanziell niemand, der uns im Nacken sitzt und auf die Tube drückt, ne, oder sagt hier, ich gebe euch Geld, deshalb bestimme ich jetzt was. Das heißt, wir haben das alles selber in der Hand und das ist natürlich total geil, ne, weil wir ja das erzählen können in dem Tempo und so produzieren können, wie wir das für richtig erhalten, so, ne. Und wir lassen uns gerne Zeit, weil wir es versuchen, so gut wie möglich zu machen. Und ich kenne es vom Fernsehen auch, da hat man auch Zeit für seine Drehbücher, ne, damit die gut werden. Das heißt, wir stecken oder wir investieren sehr viel Zeit in erstmal die Geschichte richtig zu entwickeln, ne, und die Szenen zu entwickeln, die Dialoge zu entwickeln. Deshalb kann man das so pauschal nicht sagen. Aber das sind schon ein paar Monate, die wir uns Zeit lassen. Und dann die Produktion mit den Sprecherinnen und Sprechern geht dann relativ schnell, ne, weil man geht ins Tonstudio und man nimmt auf. Das ist jetzt nicht so aufwendig wie beim Film. Und dann wird es halt nochmal relativ zeitaufwendig in der Postproduktion. Also wir sitzen jetzt gerade an der neuen Folge. Also während wir hier sprechen, sitzt Nils in seinen Pausen, die er bei den Shows in Florida hat und schneidet quasi die neue Folge, ne, und schickt mir immer Sachen zu. Ich habe heute auch wieder was gehört. Das ist auch ein super geiler, kreativer Prozess, das Hörspiel dann zusammenzuschneiden. So. Und ja, ich glaube, man kann sich drauf freuen. Also wir freuen uns sehr auf die neue Folge.
Ich glaube, das wird spektakulär. Der Sklave der Macht.
Der Sklave der Macht. Absolut.
Gibt's schon. Ja. Also gibt es noch kein genaues Release-Datum, weil ich glaube, es stand mal Anfang des Jahres im Raum, oder?
Ja, Anfang des Jahres, zu Beginn der Produktion, aber wir peilen schon, wir werden es diesen Sommer auf jeden Fall veröffentlichen. Mhm. Also es wird jetzt, wir geben jetzt Gas. Und sobald wir fertig sind mit der Folge, geht's dann in die Pressung. Ne? Wir machen wieder eine schöne Doppelvinyl und eine CD. So viel kann, glaube ich, schon verraten werden, weil das beim ersten Mal so gut angekommen ist. Und das Coverart wird von Axel auch jetzt wieder, wir haben die ersten Entwürfe gesehen. Ach, einfach großartig. So, da geht mein Metalherz auf, ne, wenn ich von Axel
Hermann. Ja, das sieht schon geil aus.
Ja, das muss sein, so, ne. Und das, wir haben auch bewusst gesagt, wir haben jetzt keinen Bock, irgendwie um Geld zu sparen, irgendwie so einen KI-Scheiß zu generieren, so, ne. Das,
ja, nee,
wir setzen da.
Das Cover ist halt auch wichtig bei im Metal, wie wir es ja vorhin schon hatten, ne.
Ja, also wir beide, wir feiern ja auch gute Cover. Wir hatten ja auch schon mal eine Cover-Folge und man merkt auch gleich, ob das hier irgendein zusammengewürfelter Scheiß ist. Ich sag nur Iron Maiden, Dance of Death, okay. Was dabei rausgekommen ist. Die haben so viele geile Cover, das war absoluter ein Rohrkrepierer und das ist ja auch das Erste, auch bei Spotify, das Erste, was du siehst, ist das Cover und dann guckst du gleich drauf und denkst so, okay, das interessiert mich, ich will erstmal wissen, was es ist und wenn du kein geiles Cover hast oder irgendwie was Aussagekräftiges ist, manchmal ist es auch total Panne, aber du willst wissen, was dahinter steckt. steckt. Aber sonst hörst du ja auch nicht rein, weil es mittlerweile auch so viel gibt. Es ist einfach mal so. Du brauchst ein geiles Cover-Artwork.
Absolut. Und du sagst es mit Maiden, ne? Und klar, Steve Harris, auf der einen Seite finde ich es wieder geil, experimentiert rum, ne? Bei Dance of Death wollte er, hat er ein bisschen zu viel mit Photoshop. Das waren ja auch neue Elemente, hat mir auch nicht gefallen, auch wenn ich die Platte tatsächlich unterschätzt finde und auch ganz geil finde. Nee, oder mit Pro Tools, okay, ja, hat er ja mit der Real Life One und Real Dead One.
Seid ihr noch da? Witcher, bist du noch
da? Ich bin noch da. Ich glaube, Henning ist eigentlich in Form.
Okay. Da bist du wieder.
Da bist du wieder. Geil, check. Geil, ich dachte, mein Gott, hört ihr mir gebannt zu. Dabei war ich
ja, du warst gerade ein bisschen eingefroren.
Ja, ja, ich habe die ganze Zeit durchgeredet und habe mich über Dance Steve Harris und seine Exponentierfreudigkeit ausgelassen, ne, dass ich das aber auch so sehe. Ne, das Cover muss halt, ne, egal was man ausprobiert, und das war ja bei Dance of Death, ne, mit Steve Harris, der mit Photoshop rumexperimentiert hat und bei Real Life One und Real Dead One mit Pro Tools, ne, es muss nicht immer funktionieren, trotzdem kann man experimentieren, aber am Ende, darum geht's ja, dass das Resultat muss halt lebendig sein, so, ne, und das finde ich, das zeichnet dann ein geiles Cover aus, ne, dass du da drauf guckst und denkst, ah, geil, so, ne,
ja. Ja, hat einfach einen Wiedererkennungswert, also, gerade ich, wenn ihr dann halt auch einen Künstler sozusagen, fest habt, dass man dann auch die folgenden Cover auch so ein bisschen erkennt, wie wir es ja vorhin auch schon hatten, dass Iron Maiden haben einen bestimmten Stil, Cannibal Corpse haben einen bestimmten Stil, dass sich dann das auch so durchzieht, finde ich eigentlich auch wichtig. Klar kann man immer mal was anderes machen, aber irgendwie hat das auch schon was Geiles, wenn es ein bisschen zusammenhängt ist und dann auch so eine Art roten Faden hat oder
ein Maskottchen hat oder so. Ja, das siehst du bei Maiden immer so vor, ne? Wenn David Riggs nicht am Start war, das ist sofort eine ganz andere Nummer gewesen dann. Ja, nein, das hat bei uns einen hohen Stellenwert, das Visuelle, ne? Und so ein bisschen, das war visuelle Gestaltung der Live-Show. Eigentlich hatten wir vor, okay, das muss so sein, wie wenn du dir eine Platte anhörst und dabei die ganze Zeit, ne, wie die Power Slave, du hörst dir die an und glotzt dabei auf das Cover und entdeckst immer mehr Details, so, ne? Ach, geil, da unten die Katze oder eine Inschrift, eine ägyptische, die dir vorher nicht aufgefallen ist.
So, das. Ja, genau, das macht es dann auch besonders, so irgendwelche kleinen Details, die man dann immer noch entdeckt oder so in Covern, das finde ich auch immer geil.
Ja, voll.
Mickey Mouse bei Power Slave.
Genau.
Disney-Thema,
ja, auch, ne? Ja, voll. Und das ist bei dem Geschöpfe der Nachtcover auch. Da sind so viele kleine Details drauf, die man auch erst später, ne, die Axel eingebaut hat. Da gibt's dann auch die Story, dass die Oma da was von, das ist eigentlich nur so ein Witz auch wieder, so wie mit der Kuttebügel, ne, dass er sagt, ey, und die Oma, die ne, hat da bei Hitler die Zündschnur, ne, erzählt immer, sie wäre beim Attentat dabei gewesen, ne, was hat die mit dem Milchzähnen die Zündschnur durchgekaut. Ist einfach nur so ein dahingesagter Spruch, ne. Und dann hat Axel so einen kleinen Liebesbrief vom Stauffenberg im Cover eingebaut, so, ne. Total geil, ich habe das überhaupt nicht verstanden erst, dann dachte ich, was ist das denn da, so, ne. Und das liebe ich so, ne, also so kleine, also auch, ne, einen guten Humor, wie gesagt, es darf nicht zu albern werden, aber ja, es muss halt ein guter Humor, das ist sehr kompatibel mit Axel, das macht großen Spaß, ja.
Sehr schön, sehr schön. Genau, die Oma wird ja gesprochen von Sabina Klaasen von Holy Moses. Mögen sie in Frieden ruhen, Holy Moses. Die Agentin so, 007.
Alter, voll geil, dass du das ansprichst. Jetzt ist an der Zeit, ein großes Missverständnis aufzuklären. Ihr seid nicht die Einzigen, das machen alle. Die Oma wird gesprochen von Susanna Klaasen. Und das ist eine ganz tolle Sprecherin. Und Sabina Klaasen, ich weiß, es ist absurd, weil sie fast gleich heißen, aber Sabina Klaasen spielt in der Live-Show die Bibi. Also das ist eine völlig andere Rolle. Ja, voll. So. Aber das waren alle. Und alle sind so, Alter, wie geil macht das? Die spricht die Bibi auch total geil, ne? Aber die Oma in dem Ding ist Susanna. Ne? Das ist, das sind zwei,
das ist natürlich
zwei sehr ähnlich klingende Künstlerinnen. Die eine Sprecherin, die andere Sängerin. Aber ja, jetzt ist es tatsächlich mal an der Zeit zu sagen, nein, das ist sie nicht. Aber großartig. Wir lieben die Oma. Also die Rolle der Oma ist großartig. Und Sabina Klaasen hat es auch voll geil. Das war, hat super Spaß gemacht. Sie hat es bei der, beim Heiligen Tauch.
Da müssen wir uns das live nochmal anhören.
Auf jeden Fall, ja. Macht er ja wenn er kommt zur Show.
Ja, genau. Definitiv. Genau. Ja. Aber das ist natürlich tricky. Da kann man schnell mal durcheinander kommen. Aber wer auf jeden Fall dabei war, Olli Schulz als Veranstalter vom Festival, was man, finde ich, auch direkt raushört.
Ja, und, definitiv.
Den hört man eigentlich überall.
Und der Tankwart war, glaube ich, hier UDO, richtig?
Ganz genau, ja. Odo Dirkschneider, der Großartige. Ja, ja. Unfassbar viel Spaß gemacht. Ey, wie er die. Ach, voll geil, voll geil. Mit was für einer Freude, die auch dabei waren. Ne? Also sowohl Udo, auch Sabina und auch Olli Schulz ist ja auch alter Metal-Fan und alle sofort zugesagt und hatten richtig Bock da drauf und sagten, ja, oh, ey, geil, sowas haben wir noch nicht gemacht. So, ne? Und ja, also würden uns echt freuen, wenn die wieder auftauchen. Haben auch alle gesagt, dass sie Bock haben, auch nochmal mitzumachen. Jetzt haben wir gerade Gerre von Tankard aufgenommen für die neue Folge.
Der macht, glaube ich, einen Förster, habe ich irgendwo gelesen, ja.
Ja, genau. Der Förster mit seinem Hund Cerveza, der die Jungs.
Aber ihr dachtet, seine Freundin heißt Cerveza.
Nee, das ist der Hund, der Dackel. Der
Girl called Cerveza. Der
Dog called Cerveza.
Muss ich gerade überlegen, die haben doch so einen Hund auch teilweise auf den Covern. Hat der eigentlich einen Namen?
Genau, ja. Haben wir auch. Ja. Auch sehr geile Cover-Tinker, muss man sagen. Ja. Immer sehr viel Wert aufs Cover-Artwork gelegt. Ja,
mit dem
und Gerald, großartiger Mensch einfach. Ne? Also einfach, ja, großartig, dass er dabei ist. So, das freut uns wahnsinnig. Auch da die Aufnahmen, total viel Spaß gemacht. Und
Na, der hat ja auch so eine einprägsame Stimme, finde ich. Den hörst du auch sofort raus.
Den hörst du raus, ne? Und das ist halt geil. Das war bei Udo, ist das ja auch so, ne? Der Udo, der den Tankwart Uwe spielt, der ja auch in der Live-Show zumindest mal zitiert wird. Und ja, es ist schon unser Ziel. Wir haben ja viel vor. Wir wollen ja noch einige Folgen machen. Ne? Und unser Ziel ist schon, so ein eigenes Universum aufzubauen mit Rollen, die auch gerne mal wiederkommen dürfen. Ne? Also, dass es wirklich sich anfühlt, das ist das Elvis-Stil-Universum in Bielefeld-Sennestadt, wo das alles stattfindet. Da laufen halt auch die gleichen Gestalten immer rum. Ja, genau. Ja, und
sehr cool.
Nicht nur Klöten-Klaus kommt andauernd.
Der Erzfeind. Kann man noch irgendwelche SprecherInnen schon droppen oder ist noch zu früh?
Der großartige Tommy Pieper ist auch dabei beim Sklaven der Macht, der den Alf gesprochen hat, die Stimme von Alf und ganz viele andere als Synchronsprecher auch, ne? Aber die meisten kennen ihn noch als Alf. Der spricht den Antiquitätenhändler Tanner. Willi Tanner spricht er in der neuen Folge. Cool. Und und er gibt den Jungs wichtige Hinweise zur Lösung des Rätsels. Und ja, das war auch großartig. Also wir haben viel vor. Wir haben nach wie vor, wir haben jetzt die Folge Symphonie der Zerstörung ist auch schon in der Vorbereitung. Also die übernächste Folge, ne, die ist jetzt parallel schon in der Bucharbeit. Da ist dann der Thomas Anders von Modern Talking dabei.
Ah ja, sauber.
Der spricht den Gehirnforscher,
der erklärt, oder?
Ja, genau. Es geht um einen Song, der die Menschheit unterjocht, gegen den die Jungs ankämpfen müssen. Und Thomas Anders spricht einen Gehirnforscher, der den Jungs erklärt, wie man mit Audiowellen Gehirne manipuliert und Menschen abhängig macht. Also es war auch ein großer Spaß. Auch geil, dass er das mitgemacht hat. Ja, also echt sagen, hat er auch echt Humor bewiesen.
Dann ist ja doch lustig, wenn ihr Leute auch außerhalb der Metal-Szene sozusagen davon begeistern könnt, dass sie dann auch damit.
Das macht total Spaß, ja. Also klar, das meiste kommt dann aus der Metal-Szene und so, ne? Aber das macht total Spaß, dass die Leute da Bock drauf haben. Ne? Und da merke ich auch, dass. Ja, das Metal ist interessant einfach. Ne? Metal wird ernst genommen, das ist es halt. Ne? Die einen sagen jetzt, der Hype ist irgendwie zu groß und so, aber der Underground geht irgendwie ein bisschen flöten. Ich finde das nicht. Ich finde, die Underground-Szene ist nach wie vor vorhanden. So, und aber in der breiten Masse wird der Metal anders wahrgenommen und ernster genommen. So, ne? Und ich meine, wir sind ja jetzt auch alle ein bisschen älter, ne? Also auch alle, die in den 80ern mit Metal aufgewachsen sind, so sind irgendwie an einer anderen Stelle jetzt in ihrem Leben, ne? Und nehmen irgendwie allein von der Masse schon größeren Raum ein. So, ne? Und ich kenne so viele Leute, denen es überhaupt nicht mehr ansieht, dass die mit Metal aufgewachsen sind und immer noch Metal hören. Und das merken wir halt auch bei uns, bei den Shows, ne? Was da für Leute kommen. So, und dann auf einmal raten die mit dem Publikum so. Und du denkst, das ist jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, ne? Ein Rentner mit seiner Dame und du denkst, auch schön, dass die mal ins Theater gehen und dann, das ist Queensryche, so. Und ich denke, ach geil. So, ne? Ja, also das, ja.
Für eure Folgen, wenn du gerade sagst, die raten alle mit, wie viel müsst ihr recherchieren für den Inhalt und wie viel Knowledge an Metal-Wissen haut ihr einfach so raus und schreibt in die Folgen rein?
Also du als Autor bedienst du dich natürlich viel an deinem eigenen Geschmack und das meiste ist auch das Gute. Nils und ich denken relativ unterschiedlich. Wir haben eine große Schnittmenge natürlich so von den Klassikern, aber decken auch ziemlich unterschiedliche Bereiche ab. Und wir haben ja noch die Originalbrigade Steel Force in der Hinterhand. Ne? Also die Jungs, die authentischen dabei. Jungs. Also ja, ich habe schon, es gibt manchmal so Stellen, wo ich denke, okay, da müsst ihr nochmal, ist das wirklich so? Oder ey, sag mal, wie würdest du das sagen? Ne? Oder erklär mir doch mal hier, wer ist jetzt bei Dio, wann, wo in der Band eingestiegen und ausgestiegen? Und aber es ist eher Gespräche als Googeln so. Ne? Also es sind wirklich eher die Sachen. Ja, was hat man so an echten Metal-Wissen so in der Hinterhand? Ja. Aber da können wir zum Glück aus dem Vollen schöpfen, so im Freundeskreis. Ja, so.
Ja, super. Ja, und das kommt halt auch so rüber im Hörspiel, dass es nicht einfach recherchiert ist, sondern dass sich da mit der Materie auseinandergesetzt wird. Und das halt.
Ja, und nochmal, das allermeiste sind halt echte Anekdoten. Ja. So, ne? Und die echten Anekdoten, die kommen eher am geilsten. So, ne? Das ist, ne, was LB dann erzählt, wie er sich die Creatures of the Night kauft. Als es auch 1:1 genau passiert, falsch rum aufgesetzt, erst gedacht, ach, das ist der Opener. Also die ganzen Anekdoten, die so vorkommen, ne, das ist so, ja, erzähl mal das so ein bisschen,
was wir erlebt haben.
So in der Form würdest du es nicht schreiben können, ne? Ja. Weil du gar nicht darauf kommst. So, ne?
Ja. Ihr seid ja nicht auf Spotify und Co., das wird ja bestimmt einen bestimmten Grund haben. Da können wir ja mal drauf eingehen. Hast ja am Anfang des Gesprächs ja schon gesagt, dass wir mal ein bisschen auf physische Tonträger mal zu sprechen kommen.
Absolut, ja. Also wir haben uns ja ganz bewusst gegen entschieden, ne? Auch wenn uns alle gesagt haben, ey, macht das nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht, das dürft ihr nicht. Ne? Wenn ihr nicht auf Spotify und Apple Music, ich sag jetzt mal Spotify, ich meine alle Streamer, ne? Dann funktioniert das alles nicht. Und wir haben jetzt aber ein Konzept, wo wir darauf angewiesen sind, ja, dass das Ganze, dem Ganzen eine Wertigkeit zu geben. Und deshalb hat das auch einen Preis so. Ne? Mhm. Und deshalb sagen wir, wir wollen was qualitativ Hochwertiges produzieren. Und deshalb haben wir auch das Glück, so viel Sprecherinnen und Sprecher dabei zu haben, ne? Und so viel Zeit uns dafür zu nehmen. Und das ist was man verkauft dann, ne? Also wo man sagt, das ist die Platte, die Folge, die wir da produzieren, verkaufen wir und ihr kauft euch die, habt die in der Hand, hört die, wisst das zu schätzen und wisst das auch anders zu schätzen, als wenn das in so einem Wust von einer Online-Datenbank untergeht. So, ne? So, und das läuft viel besser, als wir das gedacht hätten. So, also natürlich waren wir auch gespannt. Ne? Und wie gesagt, ganz, ganz viele Leute haben gesagt, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr, man kann damit nichts verdienen. Mhm. Wir verdienen damit auch nichts, aber wir nehmen zumindest Geld ein. So, ne? Und ja. Wir merken, die Leute laden es runter auf Bandcamp. Ne? Viele Leute gehen auf Bandcamp ganz bewusst. Wir haben einen Preis gewählt mit 6,66 € für die Folge. Also erstmal ist 6,66 ne, sowieso Ehrensache und zweitens ist es weniger als ein Bier auf Wacken kostet. So, ne? Also genau. Für den Preis, den wir für eine Folge nehmen, kaufst du dir bei Wacken ein fucking Bier. So, ne?
Das, ja, das ist schon krass, das so mal in Relation zu setzen. Ja.
Ja, und ich weiß genau, wenn man es auf Spotify setzen würde, ich würde es mir selber dann auch nicht kaufen. Ich würde denken, hätte vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber klar, würde ich es mir auch auf Spotify anhören.
Ja, damit ne? Gesehen,
die, das Argument, da die Leute... Entschuldigung, ja, bitte.
Du musst mich auch unterbrechen. Ich wollte dich unterbrechen. Ja, mach gerne. Ja, nicht, ich habe nur gesehen, dass bei BookBeats gibt es das und ich glaube auch bei Audible, halt so bei direkt Buch-Streaming-Diensten, Hörbuch, Hörspiel.
Genau, da haben wir jetzt nochmal einen Vertrieb. Schöne Grüße nach Niederbayern, die uns da bei Audible und BookBeat, aber auch da ist das ja kein Streaming, sondern du kriegst zumindest... Bei Audible kriegst du ja einen Euro für, wenn du dir da LB Steel quasi in dem Abo kaufst. Also ich habe überhaupt nichts gegen, oder wir beiden haben überhaupt nichts gegen einfache Drankommen, ne? Und gegen Technologie das Richtige. Nur es muss einen Gegenwert haben. So, ne? Und auf Spotify gehst du halt unter, weil wir sind halt auch kein Megastreamer. Ne? Weißt du, wenn du jetzt eine Band bist und du hörst die neue Judas Priest irgendwie, die habe ich alleine schon 100 Mal gehört oder die neue Bruce Dickinson so, ne? So, und das macht jeder und dann, wenn das 1000 Leute 100 Mal hören, dann bist du ja schon bei einer absurd hohen Streamingrate. Bei einem Hörspiel ist das was ganz anderes, das konsumierst du ja ganz anders. Das ist wie ein Film. Das guckst du dir an, das hörst du dir an, einmal, vielleicht auch zweimal, aber das läuft nicht auf Heavy Rotation.
Also, ja, genau wie im Podcast.
Ich will euch gar nicht so zuschweilen damit, ne? Aber ja, genau, aber du hast nicht Ne, es ist einfach nicht dafür gemacht so. Ne? Und deshalb haben wir einen Preis gewählt, den wo ich denke, der ist angemessen so. Ne? Und wie gesagt, 6,66 Euro. Packung Kippen kostet mehr, Alter. Und das ja. Nicht so, ne? So, und was wir auch merken, dann sagen natürlich viele, und auch für die CD haben wir bewusst gesagt, ey, komm, wir nehmen das Niedrigste, was irgendwie geht, dass ich das doch einigermaßen rechne, das sind für uns 9,99 Euro und nicht die 15 Euro, die normalerweise eine Band für ein Album nimmt, ne? Und für, also quasi ein Zehner für eine CD.
Das ist voll.
Klar, viele sagen dann, nehme ich mir die CD halt mit. Ne? Manche sagen auch, Alter, ich habe überhaupt keinen CD-Player mehr oder ich muss mir den mal von meinen Kindern ausborgen. Aber die haben wieder was in der Hand. Ne? So. Und das ist bei der LP auch so. Du klappst die auf, das ist eine Doppel-LP, da ist ein geiles Innencover so, du guckst dir das an, du legst das Vinyl auf. Ganz viele haben halt noch einen Plattenspieler, ne? Und freuen sich da total drüber. Ne? Und das muss ich sagen, es ist eher Zuspruch mittlerweile. Es sind eher Leute, die zum Merch kommen und sagen, boah, voll geil, dass ihr nicht auf Spotify seid, so, ne? Und wir meinen das nicht, um die Welt zu verändern oder irgendwie ein Statement zu machen oder klug zu scheißern, sondern wir machen das, weil das für uns am meisten Sinn macht, ja. So, ne? Ganz einfache Geschichte und freuen uns total, dass die Leute das so annehmen, ja. Ne? Und das Argument, was dann von Plattenfirmen kam, mit dem wir gesprochen haben, ja, aber dann kommen die Leute ja nicht dran. Das ist Quatsch, du kannst es ja auf Amazon auch downloaden, ne? Oder auf iTunes.
Ja, klar, und ihr habt ja auch einen Teaser drauf auf Spotify, von daher kann man sich ja auch erstmal reinhören.
Genau. Also wir finden ja auf Spotify statt. Ne? Also wer uns sucht, der findet uns, der kann sich die ersten 7 Minuten, ist der herzlich eingeladen, sich einen Eindruck zu machen. Nicht die Katze im Sack kaufen, sondern erstmal hören, ob es einem gefällt. So, und deshalb findet ihr uns auf Spotify und wenn es euch gefällt, ne, dann geht da weiter zu Bandcamp oder wo auch immer ihr das sonst holen wollt oder halt, wie gesagt, CD, Vinyl. Und so werden wir das in Zukunft auch weiterführen. Ne? Genau so. Und es ist eher so, dass die Leute sich freuen jetzt schon auf die neue Platte. Und wir uns
als nächstes noch ein Toni.
Ja. Ey, das ist auch meine Kinder, aber es ist total schwer, da reinzukommen. Ja. Wir habe ich mich tatsächlich auch schon mal informiert, aber das ist auch so sehr hermetisch abgeriegelt, glaube ich.
Ja, und die Nachfrage ist einfach zu groß, dass die bei Tonys bei der Produktion noch nicht unbedingt hinterherkommen, beziehungsweise bei der Neuauflage.
Ja,
und
es ist tatsächlich ist im Moment sogar Kassette für uns zu teuer. Ich hatte eigentlich auch gedacht, so ach voll geil, mal auf MC, ne? Das gibt's auch wieder irgendwie ganz viele Leute, die danach fragen, gerade bei Hörspiel. Müssen wir auch mal überlegen, ob wir das mal machen, jetzt wo die Nachfrage doch da ist. Aber wir versuchen ja erstmal mit kleinen Auflagen, ne, um erstmal zu gucken, wie es überhaupt läuft. CD war jetzt super, da haben wir jetzt schon mal nachpressen können, so, weil die CD tatsächlich echt sehr gut läuft. Aber Musikkassette, mal sehen so. Vielleicht kommt das dann auch noch, so eine LB-Stil-Kassette.
Ja, genau. Kassette hat halt auch immer so einen retro-sentimentalen Wert, sage ich mal. Aber ich glaube,
ich kann das nicht verstehen. Also ich verstehe diesen Hype um diese komischen Kassetten nicht. Absolut nicht. Ich fand die schon damals scheiße. Immer dieses in dem Walkman reingestecke, dann hast du da Kabelsalat drin. Du
musst das zurückspulen.
Also ich weiß nicht.
Ich glaube auch, das ist diese Retro, du fühlst sie an. Ach geil, und jetzt so mit dem Bleistift die so rotieren lassen, damit du so zurückdrehst. Also ich würde mir jetzt auch keine Kassette kaufen, so, ne? Aber es waren einige schon da, die danach gefragt haben. Und ey, schade, dass ihr das nicht auf Kassette habt. So, ja, mal gucken.
Klar, wenn es sich monetär denn irgendwie sozusagen lohnt, dann kann man das auf jeden Fall mal mit umsetzen. Ne?
Ja, was heißt lohnen? Wir sind froh, oder unser Ziel ist ja quasi, das zu schaffen, dass wir eine Serie etablieren können. Ne? Also wenn wir das so schaffen, dass wir die nächste Folge wieder machen können, unabhängig zu bleiben, das ist für uns halt total geil. Ne? Also wirklich die Story so zu erzählen, wie wir da Bock drauf haben, dass wir auf nichts achten müssen, dass wir das genauso machen können, wie wir das geil finden, so, ne? Und die Freiheit zu haben. Und ich glaube, den Spaß, den soll man dann auch raushören. Ne?
Das macht ja auch das Besondere, dass, wie du sagst, dass ihr da eigene Geschichten erzählt, Spaß dran habt und ich finde, das hört man ja auch. Und wenn das nicht mehr dabei wäre, dann würde das wahrscheinlich auch die Qualität des Hörspiels schmälern, sage ich mal, auf Dauer.
Ja, und das ist gerade Metal, ne? Das wisst ihr auch. Das Authentische ist das Wichtigste.
Ja, genau.
Das ist, ne? Und wir sagen auch mal, wir feiern den Metal, oder? Wir machen uns über nichts lustig, so, ne? Auch außerhalb vom Metal, wir machen uns überhaupt nichts lustig. Wir haben einfach Spaß, so, ne? Wir wollen gute Laune haben und den Metal feiern, so, und geile Abenteuer erzählen, so, ne? Mit drei sehr, sehr guten Freunden, so, weil das ist das Thema unserer Serie, ist Freundschaft, so, ne? Und drei Jungs, die Abenteuer zusammen erleben. So. Ja. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Genau, Metal, kommen wir ein bisschen zum Soundtrack von dem Hörspiel, den ihr ja zusammen mit Guido Wehmeyer schreibt, was wir ja vorhin schon erwähnt hatten. Hast du so Lieblingstracks auf den Hörspielen oder gerade jetzt bei dem ersten?
Ja, oder, ja voll, voll, absolut. So, ne? Die haben jetzt keine richtigen Namen, die haben so Arbeitstitel, ne? Und wir haben den auf dem Hörspiel haben wir den einzelnen Kapiteln immer Namen gegeben. Aber das sind dann nicht die Songs, sondern das ist dann komplett ein Song mit einem Kapitel, weil die ja eher wie so kurze Instrumentalstücke. Ja, genau. Wir haben ja auch bewusst auf Liedgesang bis auf ein Intro und Outro verzichtet. Aber klar, da gibt's Sachen dabei, die finde ich super geil. Ne? Und Nils schickt mir dann auch immer neue Sachen. Ne? Die haben dann im Schlagzeug jetzt eingespielt, dann macht Guido da noch ein paar Gitarren drüber, ne? Oder auch noch eine Leadgitarre drüber. Und das Schöne da ist dann schon, auch Guido ist da sehr frei. Ne? Also Nils und Guido, das darf dann auch mal so klingen wie Metallica oder, ne? Also wo du vielleicht bei einer Band viel sehr drauf bedacht bist, wenn du dein eigenes Zeug schreibst, du musst irgendwie einzigartig klingen oder musst jetzt was Neues erfinden. Bei uns ist das ja sogar gut. Ne? Es klingt jetzt mal ein bisschen nach Mötley Crüe, jetzt klingt es mal ein bisschen nach Slayer. Du willst es nicht kopieren und du willst es nicht covern, das machen wir live, deine richtigen Songs. Ne? Aber ja, du willst den Metal in seiner ganzen Bandbreite. Ja. Genau, so den Vibe vom gesamten Metal aufgreifen. Und das macht musikalisch dann natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Ne?
Ja, stimmt. Dann kann man sich noch ein bisschen mehr austoben und ist halt nicht so eingegrenzt, sage ich mal, oder muss kann sich auch mehr inspirieren lassen von anderen Sachen oder so. Dann, weil ich fand gerade die Songs hier Mütter gegen Metalladen durch und Mütter gegen Metalladen nach, die fand ich halt so richtig geil. Einerseits genau, das geile Riff und dann auch wieder ein anderes Solo, ein geiles. Und die haben schon ordentlich Spaß gemacht. Also die Mütter haben es raus.
Ja, die Mütter haben's raus. Die Mütter haben's raus. Das ist ja eine gemeingefährliche Zusammenkunft in der Folge, die Mütter gegen Mütter.
Hat mich auch so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, muss ich sagen, wenn du so dein Metal-Shirt anhattest und dann die Mütter dich da schon ein bisschen komisch beäugt haben und dann, wenn du mit deinem Kumpel, mit einer Tochter von irgendwie rumgehangen hast, dann hieß es, ja, mit denen darfst du nicht rumhängen, der wohnt neben dem Friedhof, die machen da nachts satanische Messen und sowas. Ja, das hat mich ein bisschen an meine Kindheit auch erinnert.
Ja, geil, gut, weil das kennen wir doch alle. Und ich meine, auch das ist ja wahr, ne? Also Tipper Gore, das war ja im Endeffekt Mütter gegen Metal, ne? Die hat damals in Amerika, ne, mit Twisted Sister, die Snyder, ja, der da quasi aussagen musste, war ja im Prinzip, das ist für uns das Vorbild für Mütter gegen Metal gewesen, ne? Ja. Wo es dann halt diese Parental Advisory Sticker danach, ja, oder wie das, genau, so das so, und das ist quasi unsere Variante von Tipper Gore in Bielefeld-Sennestadt dann.
Ich finde das auch so witzig, dass dieses Parental, dieser Aufkleber, ja eigentlich das, was er machen sollte vor der Gefährlichkeit der Musik war, in Anführungsstrichen, war dann im Endeffekt einfach so wie so ein Qualitätssiegel. Wenn das drauf war, dann wusstest du, okay, das ist bestimmt ganz gut.
Ja, genau.
Boah, und das ist aber Metal. Das ist das Geile. So, du versuchst ihn zu machst ihn nur noch stärker.
Genau, das sind die.
Und eine Band, die den nicht drauf hatte, das war total langweilig. Ja,
so, ne? Genau, das ist halt das Lustige, weil die Gegner von Metal, die haben halt nicht verstanden, wie Metal funktioniert und versuchen es zu unterdrücken, aber machen es dadurch einfach nur noch geiler, ja. Genauso wie
stärker, ja, weil
wie Leute, die halt vor Slayer-Konzerten demonstrieren, dass Satanisten sind oder so, die Fans finden es halt geil. Ja, es ist es nicht, aber es stärkt das Image der Band dann irgendwo auch, ja.
Wenn dann natürlich, ja, absolut. Und das war bei Cannibal Corpse auch da. Das war Deutschland das einzige Land, wo die Cover initiiert waren, ne? Wo das
auch die ganzen auch alten, also
die Lehrerin sich da, glaube ich, stark gemacht hat, so. Das hat dazu geführt, dass alle, die wollten unbedingt diese Cannibal Corpse Platten haben, so, ne? Ich auch.
Ja, auch immer Hammer Smash Face hören, weil es ja auch verboten war, eine Zeit lang.
Absolut. Ey, die haben mich noch als Picture-Disc sogar, hat mir Osti geschenkt. Das ist, glaube ich, meine wertvollste Platte. Cannibal Corpse Hammer Smash Face im Originalcover.
Ja. So ein paar Schätze.
Ja, das war Sammlung. Echt geile. Und ich bin ja auch, weiß nicht, für mich war das auch immer Chris Barnes, auch wenn er ja jetzt mittlerweile die kürzeste Zeit nur da war, ne? Aber das war für mich die geilste Zeit, so die, auch die Bleeding, was für eine Platte, die 90er Cannibal Corpse, für mich großartig, ja.
Ja, aber ich finde, das ist auch so eine Band, die hatten ein gewisses Level, eine gewisse Professionalität, einen gewissen Sound, der sich eigentlich nie stark verändert hat, aber eigentlich auch immer geil ist. Also, da gibt's jetzt keine großen Höhen, keine großen Tiefen.
Komplett eigen, ne? Also, ja, voll so, ne? Und was, ne, damals, das war ja sensationell mit so einem Sound. Also hat mich komplett umgehauen. So, gab nichts Vergleichbares. So, also viel klar, der Tampa Bay ist auch mit Morbid Angel und so alles voll geil. Aber Cannibal Corpse fand ich immer, das war, fand ich, hat mich sehr, sehr beeinflusst. Ich wollte auch mal klingen so, ne, Chris Barnes, Max Cavalera ja. auf der Bühne, das waren so meine Vocal-Vorbilder.
Ja, da ich finde gerade Chris Barnes, der hat halt so was Böses, Tiefes, Dämonisches. Das schon, das drückt überall.
Ja, ey, tiefer ist keiner gekommen. Ja, ja.
Ja, das ist schon geil.
Ja, und das meine ich, wir haben da sehr viel verschiedene Einflüsse. Ne? Nils kommt da aus einer anderen Richtung. Der war jetzt nicht so im Death Metal zu Hause, ne? Auch als Schlagzeuger, den haben da andere Sachen interessiert. So. Mhm. Und das befruchtet sich sehr gut. Ne? Also ich habe durch ihn wahnsinnig viel gelernt, auch andere Sachen kennengelernt. Und ja, das ist das Geile jetzt, dass ja, wir das bei LB Steel so breit dann auch abfeuern können und auch das so einen Spaß macht. So, ne?
Ja. Ja, genau. Können wir absolut nachvollziehen. Bei uns gibt's halt auch eine große Schnittmenge, aber auch manche Sachen, wo wir dann halt ja, auch mehr, genau. ich mehr ins Moderne oder so gehe und Richard mehr ins Black Metal-Liga oder so. So ist das halt.
Ja, und du hast eben Killswitch Engage, war das irgendwie ein Running Gag bei euch oder wieso hast du,
da
hab ich
da. Nee, wir hatten letztens, als du nicht konntest oder uns vergessen hast, was auch immer, ist ja egal, hatten wir nur gesagt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir einfach mal kurz, ging's um Holy Diver und dann das Cover von Killswitch Engage. Und wir haben uns einfach mal kurz angeguckt und dann, ja, also das Cover ist ja mega geil und dann darum ging's ja bloß wegen der Heilige Taucher und dann Holy Diver, weil Killswitch Engage das ja auch gecovert haben.
Genau, und dann hatten wir uns auch genau, mal ja, die ja, Musikvideos nacheinander angeschaut. Killswitch Engage covern ja nicht nur den Song, sondern auch das Musikvideo. Und dann hatten wir auch mal eine Umfrage online gestartet, was finden die unsere Hörer eigentlich besser? Und es war tatsächlich Killswitch. am Ende
jetzt. Ach, echt?
Knappes Ding, aber die.
Ich sage, das liegt daran, dass die Älteren nicht so oft irgendwelche Abstimmfunktionen nutzen.
Das kann natürlich sein.
Ja, ja, das kann gut sein. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin auch, also das ist auch eine der wenigen sehr modernen Bands, die mich total abholt. Also das ist so die Melodien, gerade auf die Gitarrenmelodie bei Killswitch Engage, mega geil, so, also echt geil. Aber Holy Diver für mich, das Original ist natürlich unerreichbar. So. Das ist, ja.
Ja, ich bin da
ja und sorry nochmal, also vielleicht, weil ich es eben nur beim Intro erzählt hatte, beim letzten Mal waren wir in der Produktion der neuen Folge und haben komplett die Zeit vergessen, haben euch, das war echt, das war ganz, und ich gucke auf die und denke mir, Scheiße! Ja, ja, dann war es zu spät. So. Ja,
nehmt euch lieber die Zeit, damit die nächste Folge noch geiler wird.
Die Zeit haben wir genutzt für eine andere Folge.
Ja, ja, absolut. Wir haben die Zeit auf jeden Fall genutzt. Ja. Aber trotzdem hätte man auch beides machen können, ne? Mit kurzer Pause. Naja. Aber es ist ein bisschen so in dem Prozess drin. Und das merke ich halt. Ne? Auch die Tour, ne? Das war so ein Tunnel. Und du bist so drin und du vergisst links und rechts. Und das ist auch geil, ne? Und jetzt ist auch klar, jetzt war nach der Tour, ging sofort in die Produktion der neuen Folge. Und jetzt machen wir parallel ja schon die übernächste Folge, ne, die Symphonie der Zerstörung. Also das ist schon geil, so. Das ist schon echt ein geiler Tunnel, in dem wir da gerade durchrauschen.
Habt ihr euch so einen Zeitrahmen vorgenommen, dass ihr, keine Ahnung, alle 3 Monate was rausbringen wollt? Oder wie ist da so eure Zielsetzung, sag ich mal?
Ja, das ist ja das, was ich eben meinte, mit dem, die Freiheit ist zwar super, ja, ne, ja. Aber klar, man muss sich dann auch selber
ja Deadline
setzen. Ja. Und ja, also 2 machen wir auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr. Auf lange Sicht wäre schon geil, so alle so Quartal oder auf jeden Fall alle paar Monate eine neue Folge rauszubringen. Das ist schon das Ziel, ja. Also wir haben 10 Folgen sehr konkret angeplant. Angeplant, gibt's das Wort? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Angepeilt. Ich weiß nicht, ja. So, aber die haben wir auch schon, ne, also vom die Viehtreiber der Hölle und also auch eine Manowar-Folge, eine Slayer-Folge. Also wir haben echt viel vor. So. Wir haben auch es ist
ja, ist ja genug Material geil, auf jeden Fall da.
Ja, absolut, absolut. Ja. Die Brigade hat viel zu ermitteln. Ja. Es ist viel los in Bielefeld. Ja.
Die Kriminellen schlafen nie.
Ja, ja genau. Die schamlosen Popper.
Genau. Ich habe noch eine allgemeine Frage, weil ich finde, gerade vor allem auch wenn man Filme sich anguckt, man hört immer raus, wenn deutsche Schauspieler sich selber synchronisieren. Und amerikanische, also wenn man jetzt einen Film sieht, wo jetzt nur amerikanische sozusagen synchronisiert werden, finde ich, ist das immer noch mal anders, als wenn ein oder zwei deutsche Schauspieler mit in einem Film sind, die sich selber synchronisieren. Kannst du nachvollziehen, erklären, warum das so ist? Oder finde nur ich das so? Weil ich finde, es klingt immer irgendwie ein bisschen anders. Oder liegt es einfach daran, dass die nicht so professionell im Sprechen sind? Also
du meinst die Synchronsprecher im Vergleich zu Schauspielern? Ja, das ist ein interessantes Thema, weil Synchronsprech ist halt eigentlich eine eigene Kunstform. Ja. Ne? Weil was du ja machst, ist, du imitierst die englische Sprache, ne, und musst das quasi in dem Zeitraum, in dem der amerikanische Schauspieler meinetwegen jetzt einen langen Satz sagt, den deutschen Satz darüber wurschteln. Und mir geht das auch so. Also mir geht das auch so, wie du das beschrieben hast. Das ist dieser Synchron-Sing-Sang, den man dann oft so, du, weißt du was? Ich glaube, wir sollten mal in diese Tür da reingehen, so, ne? Ja. Irgendwie so ein, das klingt nicht echt so, ne? Und das wollten wir auf jeden Fall in unserem Hörspiel vermeiden. Und wir haben beides. Also wir haben, der Bernd ist ein hochprofessioneller Synchronsprecher, der, finde ich, aber halt einen total natürlichen Ton hat. Also der trifft LB und der spricht LB voll aus dem Bauch, hat trotzdem eine geile Technik. Also der bringt, finde ich, das Beste aus beiden Welten mit. Hat halt diese geile Stimme und die Technik vom Synchronsprecher, aber spielt es halt auch. Und bei Björn und Steffen ist das genau der Grund, warum wir da Schauspieler besetzt haben und die nicht in erster Linie Synchronsprecher sind. Weil wir auch finden, da beim Sprechen, das Wichtigste ist, dass es natürlich klingt.
Ja,
so,
genau, ne? Klingt natürlicher, ja.
So, und das ist, glaube ich, das, was du vielleicht meinst, so, ne? Dass es beim Synchron oft so einen komischen, ja, das klingt so künstlich da manchmal. So,
ja, genau. Wie bei diesem Fernsehkoch, wie ist er hier, Jamie Oliver?
Ja, genau. Ja,
das ist ja nochmal was ganz was
anderes. Oh Mann, ich weiß keinen Namen. Ja, aber.
Du kommst schon.
Aber es ist, also, zu sprechen ist schon auch echt, da ziehe ich euch den Hut vor, so, ne? Das ist auch echt eine Kunst, so, ne? Du siehst nichts, du musst alles mit der Stimme machen. Ne? Wenn ich rede, ich mache immer mit Händen und Füßen und gestikuliere. Und wenn du sprichst, nur Mikrofon und man sieht nichts, musst du halt alles in die Stimme legen. Also es ist schon auch geil. So, das ist eine Kunst für sich.
Wie läuft denn so die Produktion ab? Weil es gibt ja auch immer, sag ich mal, Hintergrundgeräusche oder wenn du gerade sagst, eine Tür aufmachen, werden die Geräusche zuerst aufgenommen oder wird der Sprecher zuerst aufgenommen? Wie funktioniert da so der Ablauf überhaupt?
Die Geräusche, also was wir mitmachen können, machen wir mit ins Studio. Ne? Also wenn er so, ey, Drago, wach auf, ne? Dann haut er wirklich so, ey, jetzt wach mal auf hier. Ne? Also er versucht schon, Sachen mitzuspielen, aber sowas wie Schritte, weil im Tonstudio ist das ja ein toter Raum, ne? Also du sollst ja bewusst gerade keine Schritte oder kein Knarzen am Stuhl und so hören. Ja. Das heißt, so bewusste Geräusche versuchen wir mitzumachen und alles, was fehlt, wird dann nachträglich draufgebaut.
Ja. Weil das ist ja zum Beispiel auch so, dass Nils und ich direkt hört und sich dann, um sich besser reinzuversetzen zum Sprechen sozusagen, aber es sind wahrscheinlich Notizen bei denen, bei deinem Text und so, wo du jetzt gerade bist, was
genau,
du gerade
machst. Genau, ich schreibe das mit rein ins Drehbuch, ne? Also was passiert, und dann machen wir die selber, ne? Also wir laufen dann, manchmal spielen wir so eine ganze Szene nochmal durch, dann hören wir die auf den Kopfhörern, gehen durch die Wohnung, setzen uns hin, stehen wieder auf, stellen Glas, nehmen das so, trinken Schluck, stellen das wieder weg. Das macht auch total Spaß, so, ne? Und da ist Nils auch totaler Technikfreak, auch Sound verliebt, ne, hat auch wirklich ein geiles Ohr, ne, also nicht nur was dann die Sprache angeht, sondern auch was Geräusche angeht und liebt das dann auch so richtig ins Detail zu gehen und dran zu feilen, bis er dann richtig happy ist. Also auch das macht echt großen Spaß, so, und ist für mich, der ja vom Fernsehen kommt, wo es ganz anders ist, ne, wo es halt alles total visuell ist und das Wort quasi ja auch wichtig ist, ne, weil es die Handlung vorantreibt, aber das Visuelle das Wichtige ist. Und beim Hörspiel ist es genau umgekehrt. Du hast halt überhaupt nichts zu sehen und musst halt alles über Geräusche machen. Also auch das für mich total spannend.
Das ist ja auch irgendwas, also was Besonderes, dass man sich halt direkt so reinversetzen kann. Finde ich auch immer einen großen Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel ein Hörspiel oder ein Hörbuch hat, wo einfach nur vorgelesen wird oder sowas. Das ist nochmal eine ganz andere Welt und dann wird die Vorstellung natürlich noch mehr angekurbelt und dann hat man sozusagen Kopfkino und inneren Film, einen eigenen Film. Und das ist ja auch irgendwas Besonderes, was eigentlich so einzigartig, glaube ich, auch nur in Deutschland gibt. Also es gibt halt verschiedene andere Sachen, so ein bisschen weltweit, aber Deutschland ist da, glaube ich, schon ein besonderer Markt, glaube ich, für sich.
Also haben wir auch jetzt gemerkt, immer wieder, auch wenn wir mit Freunden im Ausland sprechen oder auch Musikern im Ausland, das Hörspiel kennt keiner. Also auch in Amerika, Audio Play, Ne, Audiobooks, klar, das vorgelesen wird, das kennen sie alle, oder Podcast, ne, ist natürlich klar, das gibt's auch überall, aber dieses Hörspiel ist tatsächlich ein deutschsprachiges Phänomen durch Heike Dine Körting, die das mit den drei Fragezeichen und auch TKKG, die das alles produziert hat, da in den 80ern eigentlich mit angefangen hat. Das ist eigentlich ein rein deutsches Phänomen, so, ne, was auch wieder geil ist, ne, und für uns auch geil ist, das dann jetzt mit Heavy Metal zu verbinden. Das ist so. Das ist witzig, wenn du da auch in England und so, kennt kein Schwein. Ja, genau. What are you doing? It's an audio play. It's like a fictional podcast. I don't know. It's like a movie without movie. So wie willst du das erklären? Ah, okay. I don't get it, but okay.
Sehr cool. Witcher, hast du noch Fragen?
Nee. Ich bin dann erstmal soweit durch.
Sehr gut, dann habe ich noch ein paar allgemeine. Was ist eigentlich teurer, ein Hörspiel zu produzieren oder ein Musikalbum? Kann man das so pauschal sagen?
Oh, sehr gute Frage.
Aber ihr habt ja auch
das
viele Gäste. Das ist eine
sehr gute Frage.
Und viele kleine Sounds. Also gibt's ja auch bestimmt Haufen Spuren, keine Ahnung. Haufen Aufnahmen.
Also das kann ich dir. Also du kannst ja ultra günstig ein Album produzieren und du kannst unfassbar teuer ein Hörspiel produzieren oder umgekehrt, ne? Das liegt echt dran, wie geil willst du es machen, so. Und was gönnst du dir? Darum geht's ja heutzutage eigentlich eher. Du kannst ja alles klein machen, aber ich glaube schon, dass wir uns was gönnen, ne? Dass wir auch im Sachen im Studio aufnehmen, was wir auch alles zu Hause aufnehmen könnten, ne? Und dass wir auch Musik aus der Konserve nehmen könnten, die wir selber produzieren. Aber ich glaube, ein gutes Hörspiel ist nicht unbedingt viel billiger, als eine gute Platte aufzunehmen. Trotzdem glaube ich, wenn du ein Album aufnimmst und, sage ich mal, unbegrenzt Mittel zur Verfügung hast, kannst du in der Musik, glaube ich, mehr ausgeben. Okay. So, weil du einfach so unfassbar viele Möglichkeiten hast.
Ja,
sehr cool. Und wir wollen ja eigentlich beides. Ne? Wir wollen ja quasi ein Hörspiel und eine Platte gleichzeitig aufnehmen.
Ja, genau. Das ist ja
die Musik ist ja bei uns auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ja.
Darum doppelt so teuer. Zwei Sachen.
Ja, genau.
Ganz einfache dann Rechnung.
Doppelt. Ja, genau.
Sehr gut. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber immer gerne mal beantworten wollen würdest?
Die lieben alle Frage.
Ja, echt, Marcel, ja. Ey, gerade, ey, ohne Scheiß, ne? Wir lieben Elvis Stil so sehr und alles, was damit zu tun hat. Und gerade ist das Schöne, dass wir sehr viele Fragen gestellt bekommen, die wir gerne beantworten. Mhm. Also das wäre vermessen, mir jetzt quasi noch was aus den Fingern zu saugen, weil wir uns so über das Interesse freuen, ne? Und auch, dass ihr euch jetzt die Zeit nimmt hier mit mir und auch in Nils Namen und ne, wir das Glück hatten, dass auch echt viel Presse da war und uns viel gefragt hat. Also das freut uns sehr, dass Elvis Stil für Interesse sorgt, so, ne? Dass Leute das interessiert und das gerne hören, so wie ihr. Und deshalb freue ich mich über die Fragen, die gestellt werden.
Sehr schön, sehr schön. Oder gibt es noch ein Thema, über das du noch sprechen möchtest? Noch eine Sache, die du loswerden möchtest, bevor wir das Ganze hier abschließen?
Nein, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr uns hier zur Verfügung gestellt habt. Und ihr merkt das, ne? Ich könnte noch stundenlang mit euch hier sitzen und quatschen. Das macht mir großen Spaß.
Uns auch, auf jeden Fall.
Ja, das freut mich. Und ich fand das mit Spotify mal gut, weil das haben wir noch nicht gemacht, mal so in der Ausführlichkeit, weil wir eher gesagt haben, ach komm, das soll gar nicht so an die große Glocke hängen. Wer das kaufen möchte, der findet so. Und wer sich darüber beschweren möchte, dass es das nicht auf Spotify gibt, der soll das auch tun. Aber jetzt mal so richtig darüber zu sprechen, war jetzt eigentlich auch das erste Mal so, und das ist, ist auch schön.
Ja, vor allem, weil Spotify ist ja auch so ein Ding, gerade so mit die drei Fragezeichen, die da ja theoretisch, wenn man, also beziehungsweise, ich habe 2016 Praktikum bei Sony gemacht, als gerade die drei Fragezeichen aufkamen. Und da war das noch nicht so, dass Streaming-Charts getrennt waren nach Hörspiel und nach Musik. Und da haben die drei Fragezeichen regelmäßig, eigentlich zu jedem Release, die Charts dominiert. Und da war es natürlich eine fiese Strategie von Sony, dass sie die Songs auf knapp über 30 Sekunden runtergekürzt hatten und dementsprechend sehr viele Songs auf einmal hatten, das Streaming wiederum nach oben getrieben hat. Da hat man halt gemerkt, beziehungsweise merkt man heute halt auch noch, dass also Hörspiele und Audiobooks und das Ganze halt auch extrem viel gehört werden bei Spotify.
Absolut. Es ist natürlich, drei Fragezeichen ist natürlich ein Phänomen. Ne? Also ja, das ist natürlich das absolute, das ist wie Metallica. Das ist einfach so fett, so darum geht es ja gar nicht, ne? Das irgendwie anzustreben. Aber da, so ging es nämlich schon los. Dann haben sie uns gesagt, ah, da müsst ihr euer Hörspiel in so 20-Sekunden-Dinger unterteilen und dann bescheißt er die, weil dann hören die da unter. Dann denkst du dir, oh, das ist alles so ein.
Da hat man auch keinen Bock mehr
das
drauf.
Geht so am Thema. Nee, hast du direkt keinen Bock mehr. Denkst du, ja, man, alles ist komplett am Thema vorbei. Ich will mir Gedanken darüber machen, wie klingt das am geilsten? Wie kann dieses Kapitel heißen? So, ne? Mütter gegen Metal-Laden durch. So. Das soll jetzt 20 Sekunden lang sein. Ah, geht mir auch
nicht. Ja, genau.
Geht mir
also das macht dann auch keinen Sinn.
Ne? Nee, und dann haben wir ja auch die Hörspiele ausgegliedert. Damit das haben die uns dann auch erzählt. Ne? Damit die nicht immer die Charts anführen, haben die dann quasi eine eigene Hörspielcharts dann gemacht und, alles cool, so, ne? Das meine ich. Da muss jeder machen, wie er meint. Das ist alles in Ordnung. So. Es hat alles seine Richtigkeit und seine Relevanz. Und nur, es ist nicht mehr so, dass die Leute keinen Bock haben, für Musik Geld auszugeben. Das stimmt einfach nicht. Ich meine, für Spotify musst du auch jeden Monat 10 Euro ausgeben. Ne? Das kriegst du ja nicht umsonst.
So, mittlerweile, ne? Glaube ich, 11 oder 12, und, oder?
Oder was weiß ich, wie viel es ist. So, ne? Aber du hast ja halt eine CD mal im Monat gekauft, so, ne? Das war auch nicht viel mehr, so, ne? Und wenn du mal ein bisschen mehr Kohle hattest, hast du vielleicht mal mehr gekauft, so, ne? Also, scheiße, jetzt kommen irgendwie 3 CDs auf einmal raus, die ich alle haben will, so, ne?
Ja, du warst ein Arsch gekniffen.
Ja, genau, so, ne? aber trotzdem gibt man ja auch jetzt für Musik Geld aus. Es geht nur in die falsche Richtung, so, ne? Ja. Aber wie gesagt, wir wollen da überhaupt keine Grundsatzdiskussion draus machen, sondern für uns ist das so, wo wir das Gefühl haben, das ist für das, was wir da machen, die richtige Herangehensweise, das so zu machen. Ja.
Na, ihr müsst ja auch damit glücklich sein. Und der Erfolg gibt euch ja recht. Und ich glaube, gerade in der Sache Metal, da sind die Fans ja noch mal eher bereit, noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zum Beispiel sich ein T-Shirt zu kaufen oder auf ein Konzert zu gehen und ja die Band da so zu unterstützen.
Absolut. So, und das ist halt geil, das zu sehen, ne? Weil ja, wir wussten auch nicht, was da auf uns zukommt und dann positiven Zuspruch für was zu bekommen, wo man eigentlich sagt, wir verkaufen das, so, wir geben das nicht umsonst her und dass die Leute das aber gerade gut finden, das bestärkt uns halt total so. Ne? Auch zu sagen, okay, ey, da müssen wir aber auch liefern, weil im Umkehrschluss heißt das auch, ja, dann sind die Ansprüche aber auch höher und dann musst du halt abliefern so. Ne? Und das spornt uns an so. Wir wollen halt so gut sein, wie es irgendwie geht. So, das ist unser Anspruch.
Ja, und das finde ich, habt ihr auf jeden Fall schon extrem gut hingekriegt, schon mit den ersten
Hörspielen.
Also live habe ich es noch nicht gesehen, aber das, was ich gehört habe, das war schon sehr gut. Also qualitativ
auf jeden Fall. Ja, und sobald das neu raus, ich lasse euch das sofort zukommen.
Ja, sauber.
Sobald es raus, sehr gespannt, wie ihr das dann findet.
Ja.
Und ja, und dann trinken wir ja hoffentlich mal ein Bierchen, dann, wenn ihr in Berlin zur Show kommt.
Da sehen wir uns auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Geil, super.
Sehr schön, Henning. Dann vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
wir hat sagen uns danke. Auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich. Und ja, wir sehen uns dann Ende des Jahres live und in Farbe.
Ja, geil. Sehr geil.
Sehr
freut
schön.
Mich.
Dann habt noch einen schönen Abend.
Ja, auch. Macht's gut, Jungs.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.
Oha, du bist immer noch da? Dann hast du doch bestimmt auch Bock, uns 5 Sterne bei Spotify, Apple oder wo du uns gerade hörst zu geben. Check auch gerne mal unsere Insta-, TikTok- oder Facebook-Seiten aus. Und wenn du richtig krass bist, unterstütze uns bei Steady oder kaufst eines unserer Shirts. Egal für was du dich entscheidest, wie du uns unterstützt, wir danken auf jeden Fall für deinen Support jeglicher Art. Und freuen uns, dass du auch die nächste Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, stay heavy.